Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy.
Ich bin Sophia.
Viel Spaß beim Zuhören. Hallo.
Hallo.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge.
Zu einem neuen Lesemonat.
Oktober
2021. Mein Lesemonat diesen Monat ist zum Glück so viel erfolgreicher als der letzte, wo ich nur ein Buch hatte.
Du hast dich vervierfacht.
Verfünffacht habe ich mich sogar.
Ich dachte, du hättest so viel gelesen.
Nein, ich habe 5 Bücher, die ich diesen Monat vorstelle. Bei dir sind es 4?
Ja.
Ich kann es ja schon mal vorstellen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Nämlich habe ich gelesen Underworld Chronicles, Gejagt von Jackie May, der zweite Band der Underworld Chronicles-Reihe. Dann Beyond the Sea von L.H. Causeway. Das Mädchen mit der lauten Stimme von Abida Reh. Das Reich der Asche von Victoria Elfyard. Und When We Fall von Anne Petzold, der zweite Band der Love Next-Reihe.
Stimmt, da waren es doch 5.
Ja.
Ich habe gelesen Crank Palace von James Dashner. Der Sohn des Schamanen von Thomas Fischermann. Das Geheimnis des Träumers von Lainey Taylor, der. Das dritte Buch der Strange the Dreamer-Reihe und Crave von Tracy Wolf.
Hm.
Oder Wolf. Man weiß nicht.
Doppel-O?
Nee.
Ah ja. Wolf.
Wie auch immer. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Ich hatte eine Leseflaute. Ich habe das auch auf Instagram erzählt. Ich habe auch wieder seit längerer Zeit ein Leseupdate gemacht gehabt. Weil ich es nicht gefühlt habe und ich bin jemand, ich kann nicht lesen, wenn es mir nicht gut geht. Psychisch wie auch physisch, da war es psychisch. Und ich war halt, nee, ich kann da halt nicht. Und ich will da kein Buch in meine Lehre mit reinziehen, sozusagen, die ich da kreiere. Hab jetzt aber wieder so einen Alltag und läuft wieder alles ein bisschen an. Und sofort ging auch wieder das Lesepensum nach oben. Also 3 der 4 Bücher habe ich in einer Woche beendet. Also so ein bisschen, ja. Ich habe auch wieder Verlust, also mittlerweile wache ich auch auf, höre Hörbuch. Dann lese ich abends noch was, also ich habe wieder eine richtige Routine so drin und habe wieder richtig Spaß am Lesen.
Hm.
Deswegen bin ich stolz auf meine 4.
Ja, ist auch echt gut. Ich habe auch viel Hörbuch gehört diesen Monat und vor allem, ich habe einen kleinen Trip gemacht zu einer Freundin.
Einen kleinen.
Wo ich endlich mal Beyond the Sea mitgenommen habe, was ich ja schon seit einem Monat oder eineinhalb sogar.
Nee, das hast du seit 3 Monaten oder so.
Nee, 3 Monate nicht.
Doch, ich habe mir das angeguckt.
Warte mal. Date Stretch. 26. Juli, August, September, Oktober. Ja, 2,5 Monate, okay. ich habe das ja ganz lang pausiert, weil ich so viel anderes lesen musste.
Mhm.
Und habe das dann mit auf die Zugfahrt genommen und dachte, ich lese es im Zug zu Ende. Was ich nicht wusste, ist, dass wir am nächsten Tag im Krankenhaus landen würden, wo ich dann 5 Stunden im Wartezimmer saß und einfach nach einer Stunde das Buch ausgelesen hatte. Ich hätte einfach noch mehr Bücher mitnehmen sollen.
Euch geht's beiden gut.
Ja, es geht allen gut.
Beruhigen.
Ja, es war jetzt nichts Dramatisches, aber ja, dadurch konnte ich das Buch beenden, was sehr cool war. Und dann auf der Rückfahrt Hörbuch hören. Und auch generell habe ich irgendwie viel Hörbuch gehört.
Mhm.
Und ich fand, es war eigentlich auch ein sehr erfolgreicher Lesemonat, weil ein Jahreshighlight dabei war.
Cool.
Kann ich ja auch schon mal anteasern.
Du kannst dann auch nicht direkt anfangen, wenn du eins mehr hast.
Mhm. Sehr gerne, dann fange ich an. Ich mache das einfach chronologisch wie immer. Ne? Zuerst habe ich gelesen Underworld Chronicles, Gejagt von Jackie May. Aus dem One Verlag ist ein Rezensionsexemplar und der zweite Band der Underworld Chronicles. Im Englischen heißt die Nora Jacobs Reihe. Jackie May ist das Pseudonym von Kelly Oram und ihrem Mann Josh, glaube ich, die das Buch gemeinsam schreiben oder diese ganze Reihe zusammenschreiben. Und ich habe das im Rahmen einer ganzen Leserunde gelesen bei der Lesejury, wo es jede Woche so Leseziele gab und man hat sich dann online ausgetauscht zu den Eindrücken von diesem Leseabschnitt, was irgendwie ganz cool war, weil man gemeinsam auch so Theorien aufstellen und Vermutungen machen konnte und so. Also der Austausch war tatsächlich sehr cool, hat mir viel Spaß gemacht, gerade weil sich das Buch auch so gut weglesen ließ. In der Reihe generell geht es um Nora Jacobs, die in Detroit lebt und eine sehr schwierige Vergangenheit hat und einfach versucht, irgendwie über die Runden zu kommen, bis sie hineingerissen wird, so ein bisschen in die Machenschaften der Unterwelt. Denn sie hat eine ganz besondere Gabe. Sie kann nämlich zum einen, wenn sie eine Person berührt, ihre Gedanken lesen und Erinnerungen sehen Oder aber, wenn die Person einen sehr starken Abdruck an einem Gegenstand hinterlassen hat, kann sie, wenn sie den Gegenstand berührt, eben die Vergangenheit sehen, die mit dieser starken Emotion zu tun haben. Und ist dadurch eben sehr nützlich für die Unterwelt, denn es ist im ersten Band eine Vampirin verschwunden und auch andere Unterwäldler. Und Nora kann eben mit ihren Gaben dazu beitragen, dass sie gefunden wird und eben dabei helfen. Und im zweiten Band dreht sich alles um einen Werwolfsrudel. Auf dem Cover ist auch so ein Werwolf drauf. Und es heißt ja Gejagt. Und eigentlich ist es sehr ähnlich. Also es wird praktisch wie ein neuer Fall behandelt. Ich habe es auch mal Tatort Unterwelt genannt, weil es sich so ein bisschen danach anfühlt. So, ja, episodisch erzählt die Bände. Und ich habe 3 Sterne gegeben, aber richtig gute, solide 3 Sterne, denn es ist für mich eine absolute Guilty Pleasure-Reihe. Ich finde, die macht so viel Spaß, die ist halt wirklich nicht anspruchsvoll, aber lässt sich so gut weglesen, weil es einfach irgendwie super temporecht geschrieben ist. Es passiert eine Sache auf die andere. Ständig ist irgendwie Action und Gefahr und Drama und es ist irgendwie sau unterhaltsam einfach. Und ja, der Schreibstil ist sehr angenehm, es passiert sehr viel, man langweilt sich an keiner Stelle. Und was halt auch sehr witzig ist, es wird beschrieben als Reverse Harem. Nora hat etwas an sich, was Männer dazu bringt, sie zu begehren.
Toll.
Aber teilweise in einem sehr ungesunden und kranken Ausmaß. Also, dass sich Männer denken, so, ich muss dich haben und wenn ich dich nicht haben kann, darf dich keiner haben. Oder wenn du nicht willst, dann zwinge ich dich eben. Also es hat ganz unterschiedliche Wirkungen auf die unterschiedlichsten Männer und sie weiß halt auch nicht, woran genau das liegt. Dem wird in dem Band auch sehr auf den Grund gegangen. Und dadurch gibt es halt sehr, sehr viele Love Interests. Sehr viele hotte Vampire und Werwölfe und Magier. Das
klingt so ein bisschen trashig.
Es ist auch trashig. Ich sage ja, deswegen Guilty Pleasure. Hm. Die irgendwie alle was von ihr wollen. Aber sie weiß nicht, von wem sie was will. Also ja, es ist jetzt weder anspruchsvoll noch krass kreativ oder weltverbessernd. Es ist ein bisschen trashig. Aber es macht einfach so viel Spaß. Hm. Das lässt sich einfach Kopf aus, Buch lesen, einmal verschlingen und du hast es geschafft. Und ja, deswegen auch 3 Sterne. Ich kann dem Buch nicht mehr geben, aber es macht auch viel zu viel Spaß und ist viel zu cool, um dem weniger zu geben. Hm. Also ich hatte auch Herzklopfen an einigen Momenten und es ist einfach cool.
Okay.
Also wenn ihr keine hohen Ansprüche habt, kann ich die Reihe an euch empfehlen. Ist so ein bisschen teeny.
Okay.
Ja.
Über mein erstes Buch kann ich leider nicht so viel sagen, weil es einfach ein sehr großer Spoiler ist für die komplette Reihe. Und zwar habe ich gelesen Crank Palace von James Dashner. Das ist quasi eine Geschichte aus dem Maze Runner-Universum. Maze Runner haben wir schon so oft über geredet, ne?
Ja.
Jungs auf einer Lichtung, umgeben von einem Labyrinth. Alle haben ihre Namen vergessen, keiner weiß, was los ist. Gefahr lauert überall. So, das ist so der erste Teil, der ja auch für die Reihe nichts aussagt, weil es eben alles so mysteriös ist und man eben nicht weiß, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und Crank Palace behandelt quasi die letzten Stunden von einem Charakter in dieser Geschichte.
Ja.
So. Und damit ist es, also wenn die letzten Stunden sind, halt sehr depressiv, traurig. Es ist sehr, sehr düster. Und ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, nee, 3,5, aber auf Goodreads 4. Es ist sehr schwierig, über ein Buch zu reden, wo man eigentlich nichts so sagen darf. Wie gesagt, es war halt sehr, sehr düster vom Setting her. Ich hatte auch nicht so hohe Erwartungen, weil ich irgendwie, das spielt ja während des 3. Bandes und ich muss sagen, der 3. Band ist für mich der allerschwächste Band. Ich glaube, ich habe nur 2 Sterne oder irgendwas gegeben. Mhm. Ich fand den wirklich nicht so gut, auch vom Plot her, vom Aufbau her. Irgendwie hatte der nicht so eine klare Struktur.
Es war alles sehr wirr.
Es gibt nicht so richtig viel Sinn, was so passiert. Ich mochte das Ende nicht. Also es war ganz viel komisch dabei. Und ich fand auch eben die letzten Stunden des Freundes, als sie im Buch vorkommen, waren so undankbar irgendwie. Mhm. Es war so, wurde so abgehandelt, einfach nur als jetzt nächster Plotpunkt irgendwie. Und war dann super überrascht, bei Crank Palace so einen emotionalen und reifen Band vor mir zu haben. Übrigens, James Dashner, der hat ja auch sehr viele Kontroversen, das wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen. Er wurde ja hier rausgeschmissen aus seinem Heimatverlag. Ich weiß gar nicht, wo der in Amerika veröffentlicht hat. Aber weil es da quasi zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Oder er wurde halt so aus dieser ganzen, es war diese ganze MeToo-Zeit-Kampagne. Mhm. Und haben sich eben auch dann Leute gemeldet, die so bei James Dashner, so in so einem Arbeitskreis irgendwie, ne, in diesem Verlag, irgendwie haben sich halt auch so Leute zusammengesetzt, zusammengeschrieben und irgendwie gab es halt wo auch Vorfälle, die halt, wo also so, sozusagen so seinen Status als Mann so wohl ein bisschen ausgenutzt hat. Und ist damit aber sehr gut umgegangen. Also ich habe da, wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt, ich habe nur ein paar Berichte dazu gelesen, als ich auch über das Buch gestolpert bin, wo er auf Instagram, glaube ich, sich sehr gut verhalten hat, was man bei sowas machen sollte, hat das gemeint, okay, mir war das damals nicht bewusst, ich entschuldige mich, ich nehme das komplett alles auf mich, tut mir wahnsinnig leid, hat aber auch zur Konsequenz, dass er rausgeflogen ist aus seinem Verlag, sein Agent hat er nicht mehr, also es ist sehr viel geändert. Mhm. Und jetzt vielleicht für alle, die sagen, ich will den jetzt trotzdem nicht unterstützen, das mag ich nicht, das Buch, alle Einnahmen, die er erzielt werden, für soziale Projekte gespendet, also er verdient an diesem Buch rein gar nichts. Das Buch ist auch während der Corona-Pandemie entstanden, wo er auch ein Vorwort dazu schreibt, was auch super interessant war. Er meinte, er hat ja ein Buch geschrieben, wo auch ein Virus drin vorkommt, der die ganze Menschheit so ein bisschen dahin rafft. Und quasi jetzt hast du Corona und es war halt ähnlich. Es war ein ähnliches Szenario. Wo er zum Beispiel meinte, hätte er jetzt, würde er, glaube ich, Maze Runner ganz anders schreiben, als er es damals geschrieben hat.
Naja, jetzt hat man ganz andere Erfahrungen gemacht.
Genau, und diese Erfahrungen, die jetzt sind halt in Crank Palace eingeflossen. Und das merkt man auch. Es fühlt sich sehr viel echter an, sehr viel dichter. So Verlust, Familie, Freundschaft, es bekommt alles eine andere Bedeutung irgendwie, die in Maze Runner gefühlt oberflächlicher alles war. Mhm. Deswegen war ich da sehr überrascht. Auch der Schreibstil war gut. Ich muss nur sagen, ich fand, also das Buch ist nicht so, also nicht so, es ist wirklich 170 Seiten oder irgendwas, es ist nicht ganz so dick, aber irgendwie, ich fand es auch schon Maze Runner, er hat einen sehr abgehackten Schreibstil, also man kann ihm gut folgen, ich habe es auch auf Englisch gelesen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich zum Beispiel so ein Silver Flames von Sarah J. Maas viel besser und flüssiger lesen konnte als so ein kleines Crank Palace Buch. Hm. Und ich glaube, weil er sehr umgangssprachlich schreibt, dann haben die ja auch bei Maze Runner so ihre eigene Sprache, ihre eigenen Begriffe für Dinge. Worte. Das ist auch nochmal schwieriger auf Englisch. Und irgendwie, ich wurde sehr oft müde bei diesem Buch, wenn ich es gelesen habe, weil es einfach sehr, ja eben, man konnte es nicht so flüssig weglesen. Also da ging eigentlich so die größte Kritik so rein, weswegen ich da so viele Sterne abgezogen habe, weil das eben mich immer wieder ein bisschen rausgebracht hat, leider. Aber ich konnte sehr gut mitfühlen. Ich war am Ende auch super traurig. Also ich habe es richtig mitgelebt und ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Und ich finde, wäre dieser Teil in dem dritten Maze Runner Teil mit drin gewesen, hätte das Buch locker 3-4 Sterne kriegen können, weil es einfach das so aufgewertet hätte. Also ich finde, man merkt wirklich, dass James Dashner halt mehr Erfahrung mittlerweile hat im Schreiben. Der hat auch schon mehrere Bücher jetzt veröffentlicht. Nach Maze Runner und eben auch so, dass Corona, was das ganze Gefühls-Emotionale angeht, ihnen echt geholfen hat, um da echt ein gutes Buch auf die Beine zu stellen. Also ja, Crank Palace von James Dashner würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr sagt, ich mag Maze Runner und ich liebe vor allem diesen Charakter, der in dem Buch vorkommt. Ich glaube, da kann man noch ganz viel so drüber lernen und ich glaube, das ist nicht sowas ist, was man so, was, ja, so ein netter kleiner Bonus, sondern es ist schon mehr als so ein Bonus, würde ich sagen.
Okay. Wie viele Seiten hat das denn?
Habe ich ja erzählt, so 170 oder irgendwas? Ja, ja. 170.
Okay.
Also ist dick genug, um wirklich was zu erzählen.
Gut, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen gesprochen über Beyond the Sea, was sich bei mir leider sehr erstreckt hat über den Zeitraum. Genau, ist ein Lux-Roman von L.H. Causeway und auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Es geht um, Gott, wie heißt sie? Estella. Die in Irland lebt bei ihrer Stiefmutter in einem alten, viktorianisch gebauten Haus. Ihre Mutter ist bei ihrer Geburt, glaube ich, schon verstorben und ihr Vater jetzt vor kurzem. Und deswegen ist sie eben jetzt bei ihrer Stiefmutter geblieben, die jetzt die einzige ist, die sie noch in ihrer Familie hat eigentlich. Und sie ist halt mit dem ganzen Zustand nicht glücklich. Sie hofft eigentlich nur darauf, dass sie endlich 18 wird, das Erbe ihres Vaters kriegt und aufs College gehen kann, ganz weit weg. Weil ihre Stiefmutter ihr das Leben unfassbar zur Hölle macht. Allerdings werden ihre Pläne so ein bisschen durchkreuzt, als eines Tages der geheimnisvolle jüngere Bruder der Stiefmutter, Noah, mit ins Haus zieht und irgendwie zurückkehrt, um was auch immer in diesem Ort da zu tun. Es ranken sich sehr viele Geheimnisse und Mysterien um ihn. Und sie kann sich halt eben ihm auch nicht entziehen und fühlt da diese Anziehungskraft und weiß aber auch von Anfang an nicht, was es mit ihm auf sich hat, ob sie ihm vertrauen kann, ob das, was er sagt, wahr oder einfach komplett gelogen ist. Ja, und es entwickelt sich eben eine sehr interessante und vor allem mysteriöse Geschichte um die beiden. Und ein Grund, warum ich das auch lesen wollte, einmal das Cover ist wunderschön. Und dann scheint halt auch drauf, dass dieses, wer Charlotte Brontë mag, wird dieses Buch lieben. Und New Adult meets Jane Eyre, der neue Roman an der rauen Küste Irlands.
Marketing.
Marketing war super für das Buch, hat für mich funktioniert. Und zum Glück hat mir das Buch dann auch richtig, richtig gut gefallen. Also ich habe 4 Sterne gegeben. Es war ein bisschen schade, dass ich das halt über so einen langen Zeitraum pausiert habe, weil ich glaube, hätte ich das hintereinander gelesen, was ich auch voll wollte, weil es sich sehr gut weglesen ließ, hätte ich es noch besser gefunden. Aber so musste ich mich halt immer so ein bisschen wieder reinfinden. Aber dieses Buch ist so stimmungsvoll. Es ist, also wirklich dieses raue Küste Irlands trifft es sehr gut. Einige haben es auch als Gothic Novel beschrieben. Also so Natur und Wetter spiegelt sehr stark die Stimmung der Charaktere wider. Und es ist halt meistens recht düster und windig und stürmisch und dunkel. Und auch irgendwie jeder Charakter, den man in diesem Buch trifft, hat irgendein Geheimnis, weil sie mit sich rumschleppen, irgendeine Vergangenheit und Dinge, die sie erzählen. Allen voran halt Noah, der Love Interest ist. Ja, ich fand ihn super spannend. Gerade weil man sehr schnell am Anfang merkt, dass es halt, dass er wirklich anscheinend nicht der beste Mensch ist, weil er offen Dinge erzählt, die er getan hat, die halt kriminell sind und die er auch teilweise immer noch tut und manchmal zieht er sie halt in so Sachen mit rein. Und Estella auf der anderen Seite ist halt so ein Engelchen, so eine brave Musterschülerin, geht auf eine katholische Mädchenschule, ist sehr religiös und gläubig. Man merkt aber auch schnell, dass sie ab und zu so düstere Gedanken hat, so wie dieses, wenn sie halt von einer in der Schule aufgezogen wird, sieht sie halt kurz vor ihrem inneren Auge, wie sie dir eine Schere ins Auge rammt.
Mhm.
Und so Sachen, was ich dann auch sehr interessant fand, so, wer ist sie nun tatsächlich? Und es gab halt dementsprechend sehr viel zu erfahren, zu entdecken über die Charaktere, über ihre Vergangenheiten, was Noah vor allem im Laufe der Geschichte eigentlich die ganze Zeit treibt, warum er dort ist. Und auch diese ganze Familiengeschichte um die Stiefmutter und ihre Mutter und halt so diesen Familienzweig rum. War unfassbar interessant und spannend. Ja, was hat das ganze Buch auch so spannend für mich gemacht hat. Man wollte immer mehr wissen. Man wollte wissen, was dahinter steckt. Wer ist und hat halt deswegen auch, also ich habe die Seiten eigentlich ziemlich verschlungen und sehr schnell gelesen, wenn ich denn mal lesen konnte. Allerdings ist die Triggerwarnung in diesem Buch tatsächlich auch angebracht, weil wenn ihr vorbelastet seid, was körperliche, psychische, sexuelle Gewalt angeht, dann lest euch die Triggerwarnung auf jeden Fall durch.
Hm.
Damit ihr da nicht irgendwie, ja, getriggert werdet halt, ne? Von der romantischen Sicht fand ich es auch richtig schön, weil ich fand, es war so eine richtig schöne Slowburn-Geschichte. Es hat sehr geknistert zwischen den beiden Charakteren, aber sich auch sehr langsam aufgebaut, weil man halt sehr lange dieses hat von, ja, kann ich ihm überhaupt vertrauen? War auch ihre erste Liebe oder ist ihre erste Liebe, was ich irgendwie sehr schön gemacht und beschrieben fand. Und ich habe auch voll mit den beiden irgendwie mitgefühlt und bin einfach voll in den Bann des Buchs verfallen. Und ich glaube, es hat mich am Ende einfach total überrascht durch dieses ganze Mystery und Düster und Drama, was man jetzt vom Cover nicht so erwartet und auch vom Klappentext. Der verspricht zwar ein bisschen was, aber man weiß nicht, worauf man sich da einlässt. Und es war halt einfach eine richtig coole Mischung, die alles so hatte, die irgendwie ein schönes Buch haben muss. Was mich voll überzeugt hat. Ja, also kann ich sehr weiterempfehlen, wenn ihr auch Lust habt, gerade jetzt in der Jahreszeit auch ein bisschen auf was Ernsteres, Düstereres, aber trotzdem Schönes und Romantisches. Genau. Beyond the Sea. 4 Sterne von mir.
Dann mache ich mal weiter mit einem weiteren 4-Sterne-Buch von mir. Oder, na gut, das andere hat 3,5. und zwar Der Sohn des Schamanen. Die letzten Zauberer am Amazonas kämpfen um das magische Erbe ihrer Welt. Von Thomas Fischermann und Julie Ferry Huhuteni. Ja, das Buch habe ich auch schon auf Instagram rezensiert. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr nochmal die schriftliche Version davon haben wollt oder wenn ihr euch nochmal das Cover angucken wollt. Ich glaube, das Buch ist so ein kleiner, oder es ist, ist ich glaube es nicht, ich weiß, es ist halt ein Underdog, ne? Es ist keins, was jetzt so in den Bestsellern ist oder was man so auf dem Schirm hat, wenn es Buchhandlungen überhaupt haben, dann vielleicht nur eins, also ein Exemplar. Mich hat es aber damals schon in der Vorschau im Heine Verlag total abgeholt, weil ich es irgendwie so super spannend fand, weil das wurde eben erzählt, dass es so um ja, so die Einwohner in Hipana geht, also quasi ich habe das Gefühl, ich kann nur ein Fettnäpfchen treten, weil man so viele Dinge nicht mehr sagen darf. Man darf ja nicht Ureinwohner sagen, man darf nicht Indianer sagen, man darf so viele Dinge nicht mehr sagen. In dem Buch tatsächlich wurde, also by the way, also die haben sich selber als Indianer bezeichnet. Mhm. Also ist Indios auf Spanisch. Mhm. Und deswegen wurde es auch im Buch so genannt, weil ich meine, wenn Leute sich selber so bezeichnen.
Nicht indigen oder sowas?
Nee. Hm, okay. Indigen ist immer was. Keine Ahnung. ja, indigenes, glaube ich, kannst du auch nennen.
Ja, genau, indigene Völker sind ja, die dort geboren sind und.
Genau, aber irgendwie ist das auch nicht mehr korrekt. Also es scheint hinten so ein abstrakt irgendwie, warum Dinge und Begrifflichkeiten wie Ureinwohner gesagt wurde, weil die sich eben dann selber bezeichnen. Und das Buch ist auch aus der Sicht von Julie Ferry Huhuteni geschrieben. Also quasi geht es um Thomas Fischermann, das ist ein Deutscher. Und er ist nach Südamerika gereist, um eben diesen Stamm sozusagen zu erforschen, zu erkunden, das alte Wissen rüberzuholen, zu verschriftlichen. Und ist er eben auf den Julie Ferry gestoßen. Und es ist so ein Schamane in seinem Dorf. Er will auch der nächste Jaguar-Schamane sein. Das ist so ein bisschen so der so Mediziner in dieser Gruppe. Und genau. Aber Drogen haben einen sehr großen Einfluss, das muss ich auch erstmal lernen. Weil es wurde halt eben auch gesagt, so ja, in dieser Welt gibt es, also wo die halt leben, die können eben Krankheiten heilen, für die wir, sag ich mal, jetzt im Westen noch gar keine Heilmöglichkeiten mitunter haben. Also die können Krebs heilen, die können andere Krankheiten heilen. Und eben diese Schamanen werden eben ausgebildet. Und es basiert aber alles auf Drogen. Also die nehmen da irgendwie Pflanzen und Kräuter und können da quasi so, also so Spiritualität spielt da eine sehr große Rolle. Und in dem Buch ging es jetzt so ein bisschen um die Kultur der Hut, also der Menschen, die im Amazonas leben. Ich muss echt aufpassen, was ich hier sage. Und aber allerdings auch, was so die Umwelteinflüsse für diese Menschen, wie die sich halt auswirken. Also zum Beispiel halt auch, Amazonas ist ja ein Gebiet, was einfach krass abgeholzt wird mittlerweile, wo so Schatzjäger reingehen, wo Sklaverei ein großes Thema ist, zum Beispiel halt auch für so Kautschukanbau oder anderen. Also wo einfach krass Völker und Menschen ausgebeutet werden zum Nutzen der reicheren Bevölkerung auf dieser Erde. Und Fischermann ist jetzt sozusagen in dieses Dorf hin und hat ihn interviewt und das Buch ist jetzt auch aus der Sicht von Huhuteni geschrieben. Also er erzählt immer in der Du-Form. Also er hat es quasi Fischermann eben erzählt. Ja, wir machen jetzt das und das und dann gehst du dort und dorthin und pass auf, wenn du in den Wald gehst, dann musst du auf folgende Dinge achten. Und so ist das Buch auch geschrieben. Was ich super bildlich fand und sehr, es hat sehr gutes Kopfkino dafür verursacht, weil du halt immer direkt angesprochen wirst, als ob du derjenige wärst, der dort vor Ort ist und dir das zum ersten Mal anhören würdest. Hat allerdings auch ein bisschen dazu geführt, dass es mitunter schwer war, ihm so zu folgen, weil es ja wirklich übersetzt einfach wurde. Man hat in dem Text unzählige viele, also ich glaube, das Buch hat 80 Seiten Anhang, hat man unglaublich viele Fußnoten, wo man dann Erklärungen bekommt zu den Dingen, die Huhuteni eben sagt. Also zum Beispiel irgendwelche Begrifflichkeiten, die man hinten nachschlagen kann. So. Oder ja, das meint er hier metaphorisch. Er bezieht sich dabei auf folgende Erlebnisse und geschichtliche Ereignisse, die passiert sind. Oder hier scheint er ein paar Aspekte zu überspringen. Oder zum Beispiel, wenn er irgendwelche Götter, also Götternamen nennt, hat, was das für Gottheiten sind und so weiter und so fort. Es hat das natürlich ein bisschen schwierig gemacht. Ich glaube, das ist auch kein Buch, was man so, weil man jetzt irgendwie Lust hat, jetzt so auf dieses, ja, ich will mal irgendwie über eine fremde Kultur was lesen. Ich glaube, das so für dieses Mal entspannt am Wochenende. Ich glaube, so ein Buch ist es nicht. Das kann man auch nicht unbedingt in so einem Rutsch lesen. Ich glaube, dafür ist es einfach sehr anstrengend, weil man wirklich, man liest eine halbe Seite, blättert wieder hinten im Anhang nach, sucht sich die Fußnote raus, liest es nach. Und so geht das eigentlich hin und her. Also man ist immer wieder, kommt immer wieder raus, beliest sich dazu. Dadurch lernt man unglaublich viel. Und es ist dadurch halt auch sehr, sehr spannend, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, man eignet sich extrem viel Wissen über die verschiedensten Aspekte an, die er dort bespricht. Eben nicht nur seine Kultur und wie das überhaupt läuft, dass man zum Jaguar-Schaman ausgebildet wird und wie so die Heilkraft funktioniert und was sie da genau machen und an was sie für Götter haben und wie sie gewisse Riten praktizieren, sondern eben auch das Umwelteinfluss, weil man eben das große Ganze hat, was er beschreibt. Ja, aber eben auch vielleicht so ein bisschen wie es, ob man so eine Masterarbeit liest. Ich glaube, die sind halt eh nicht anspruchsvoll, wahrscheinlich auch mit ganzen Fußnoten gespickt und so, mit Quellverweisen. Ja, also man muss sich drauf einlassen. Ich fand es mitunter schwierig, weil ich oft auch nicht so abschätzen konnte, ist das jetzt metaphorisch gemeint oder manche Sätze waren halt verschachtelt, weil sie halt im Sprechen ist, redet man ja anders, als ob man schreiben würde. Darauf muss man sich, glaube ich, ein bisschen einlassen, deswegen habe ich einen Stern abgezogen, aber ich finde es eh schwierig, so ein Buch zu bewerten.
Sind denn da so Interviews drin? Oder?
Nee, ist richtig Fließtext, also nach Kapiteln und dann geht es immer weiter.
Du meinst, wenn die sprechen, dass dann wörtlich zitiert wird?
Genau, also, naja, nicht zitiert, das Buch ist ja quasi eine einzige wörtliche Rede.
Ach so.
Also er sagt wirklich so, ja, also so, wäre jetzt so ein Zitat, Kapitel 13, wenn du in den Wald gehst, musst du auf folgende Dinge achten.
Ach so.
Und so weiter und so fort. Oder wenn, jetzt wird es schon spät, guck mal, der Himmel wird schon dunkel, wir gehen jetzt in die Kirche und werden dann dort Abendessen.
Ach so.
Heute veranstalten wir das und das Fest. Der und der ist ein bisschen kritisch dir gegenüber, da musst du aufpassen. Also so spricht er eben.
Okay.
Und also quasi begleitet, also so wirkt das zumindest, als ob es wirklich mehrere Tage immer wieder so, ja, steht es auf, so, ja, du bist jetzt schon wach, das freut mich. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was umgeschrieben, weil es nicht eine wörtliche Rede ist, müsstest du es ja kennzeichnen, aber so in dieser Art wurde es eben geschrieben. Super interessant. Ich war auch, also ich habe mich ein bisschen eingestellt auf so eine Kultur, die so gar keinen Einfluss hat von irgendwelchen westlichen Einflüssen, aber tatsächlich hier ist es auch so, dass die Hemden tragen, Sandalen, die haben einen Stromgenerator, die haben eine Kirche und so weiter. Also da hat wirklich, sind auch sehr viele hier dieses, ach, wie nennt sich das, wo Priester rumgezogen sind und ihren Glauben verbreitet haben. Wie nennt man das?
Irgendwas mit Ehre. Komm, ist Ehre, ist Ehre.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Ich komme gerade auch nicht auf den Missionare.
Missionare, ja.
Genau. Die sind da, also die haben quasi, so ein bisschen wurde es auch beschrieben, ganz, also die ganzen, viele, viele Völker sind die abgeklappert und haben wirklich so ihren Glauben verbreitet. Das war auch ganz interessant zu lesen. Der stammt zum Beispiel, der ist halt katholisch, alle anderen sind eher evangelisch geworden, weil sie von denen mehr bekommen haben. Also weil sie zum Beispiel dann irgendwie, die hatten dann so, keine Ahnung, irgendwelche Güter und Rohstoffe bekommen, die sie von den Katholiken nicht bekommen haben. Also halt wirklich, es ist nicht unbedingt das Glaubensding, aber zum Beispiel jetzt gibt es dadurch halt auch immer eine Kirche. Es gibt dann auch jemanden, der halt einen Gottesdienst macht, gibt es jeden Sonntag. Also die sind schon
krass.
Ja, da haben die Missionare richtig Arbeit geleistet und eben auch solche so Kleidung wurde auch beschrieben. Vorher sind die halt quasi halbnackt immer rumgelaufen und hatten halt nur so Lendenschurze. Aber jetzt schon seit einigen Jahren tragen sie richtig Kleidung und er schämt sich auch dafür, dass er früher keine Kleidung anhatte und so. Mhm. Und zum Beispiel auch gibt es halt ganz viele, die dann auch, wenn die älter sind, dann halt in die große Stadt also ziehen, um da halt Arbeit zu finden. Boote, also die sind jetzt nicht so ursprünglich, wie man das vielleicht denken könnte. Die haben schon sehr westliche Einflüsse, haben sich aber dazu entschieden, wirklich mit der Natur im Einklang zu leben und nehmen sich nur so viel, wie sie brauchen. Und das finde ich irgendwie schön.
Ja.
Also ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, es ist halt schwierig für das Buch eine Empfehlung auszusprechen, wenn ihr Lust habt, eben auf so eine fremde Kultur und euch da ein bisschen belesen wollt und vielleicht auch so im Amazonasgebiet, was da so für Herausforderungen aktuell sind, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Buch. Ist definitiv anspruchsvoll und nicht so für zwischendurch.
Okay. So, dann kommen wir doch zu meinem Buch, worauf ich mich eigentlich am meisten gefreut habe in diesem Lesemonat, nämlich, weil es eins meiner Jahreshighlights geworden ist. Ich habe gelesen von Abi Daré, Das Mädchen mit der lauternden Stimme aus dem Eichborn Verlag, war auch ein Rezensionsexemplar. Und ich hatte schon so mittelhohe Erwartungen. Das hat mich einfach so überrascht und überzeugt, es war voll gut. In dem Buch geht es um Aduni, die 14 Jahre alt ist und in einem kleinen Dorf in Nigeria wohnt und eigentlich nur eins im Leben will, nämlich Bildung, zur Schule gehen und eben ausgebildet werden, um später mal Lehrerin werden zu können. Weil das eben auch eigentlich der einzige Weg ist, für so ein nigerianisches Mädchen aus armen Verhältnissen ein bisschen Unabhängigkeit zu erreichen und ja, den eigenen Träumen ein Stück näher zu kommen, zumindest halt, was sie sich erträumt vom Leben. Allerdings kommt dann alles ganz anders, als ihr Vater sie verkauft an einen deutlich älteren Mann, Morufu, der auch schon zwei Ehefrauen hat. Und sie ist dann eben die dritte Ehefrau des Mannes und soll ihn endlich seinen Sohn schenken. Und sie flieht dann allerdings aus dieser Situation, die wahnsinnig schrecklich war, nach Lagos, die Hauptstadt von Nigeria, in der Hoffnung, dort eben endlich ein Leben führen zu können, wie sie es sich wünscht und auch endlich Bildung erhalten zu können. Ganz grob zur Handlung. Mir hat das Buch so, so gut gefallen, weil es mich einfach von der ersten Seite an direkt gefesselt hat. Man taucht so in das Geschehen ein und es ist sehr bildlich geschrieben zum einen, zum anderen erzählt sie halt aus der Ich-Perspektive. Und sie ist halt 14 und konnte die Grundschule nicht abschließen, deswegen ist ihre Sprache jetzt nicht so 100% korrekt. Also manchmal ist die Grammatik nicht richtig oder die Art der Vokabeln, die sie benutzt, ist halt nicht existent oder halt neu zusammengesetzt. Was das Ganze aber irgendwie auch authentisch gemacht hat und man gewöhnt sich sehr schnell daran. So nach ein, zwei Kapiteln, dann ist man da eigentlich so voll drin. Und ich finde halt diese ganze Geschichte von dem, was Aduni da erlebt, an vielen Punkten war so schrecklich und grausam, wo ich mir so dachte, oh Gott, also ich habe so mit ihr gefühlt und mit ihr gelitten und an wie vielen Punkten der Geschichte ich mir nur so dachte, oh mein Gott, ich hoffe, dieses Buch hat ein Happy End, bitte lass ihr was Gutes passieren, ich wünsche es mir so sehr. Sie ist so eine tolle Charakterin, das Wort gibt es nicht, ne? So eine tolle Person, die einfach unfassbar stark ist, meiner Meinung nach. Also sie kämpft wirklich für das, was sie will, übersteht schlimmste Momente, ist super intelligent und neugierig und interessiert, kann wahnsinnig hart arbeiten, ist halt in vielen Sachen so ein bisschen naiv, weil sie es halt nicht besser weiß. Aber da kommt dann halt die Neugier ins Spiel, wo sie dann einfach fragt. Kann dann manchmal auch ihren Mund nicht halten, was sie in sehr schwierige Situationen auch bringt. Ist mir so sympathisch geworden, ist mir so ans Herz gewachsen. Und ich fand halt im Gegensatz zu all diesen schlimmen und grausamen Momenten gab es halt auch so viele schöne und hoffnungsspendende Momente, wo mir auch das Herz aufgegangen ist. Und eigentlich erlebt man so alles von Anfang bis Ende, von Angst und Wut, Ekel und Schock und Hass, aber auch Erleichterung und Freude und Zuneigung und ja, alles eigentlich. Und am Ende konnte ich mir sogar so ein paar Tränen nicht verkneifen bei dem, was dann halt passiert ist. Ich finde, man lernt auch sehr viel über Nigeria, weil ab einem gewissen Punkt kommt sie an ein Wörterbuch und an ein Fakten-über-Nigeria-Buch. Und dann fängt jedes Kapitel damit an, dass sie so einen Fakt aufzählt, den sie gelernt hat, was ich irgendwie sehr interessant fand. Zum Beispiel, dass Lagos als Hauptstadt, da sind unfassbar viele reiche Menschen, also die haben irgendwie ein Bruttoinlandsprodukt von mehreren Milliarden, aber es ist halt so krass verteilt, dass halt die Schere sehr riesig ist. Oder dass 2003 in einer Umfrage weltweit irgendwie angegeben wurde, dass die glücklichsten Menschen in Nigeria leben. Sehr spannend. Ich habe das dann gleich gegoogelt. Heute ist Finnland auf Platz 1, gefolgt von Dänemark.
Ja, ist immer auf die nordischen Länder.
Naja, 2003 ist auch schon so ein paar Jahre her. Aber man lernt halt sehr viel über die Kultur kennen, über Religion, über ja, Mentalität von Leuten und halt auch, wie es leider ist, so die Verhältnisse, wo du reingeboren wirst, da bleibst du dann meistens auch. Und es ist sehr schwer, da auszubrechen. Genau. Also insgesamt hat mich das Buch total gefesselt, emotional mitgerissen, einfach auch überrascht und mich total an Aduni gefesselt. Ich hab alles mitgefühlt von Anfang bis Ende. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich finde, es ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, bei der man sehr viel lernen kann, bei der man sehr viel durchlebt und auch zu schätzen weiß, wie privilegiert und reich wir hier eigentlich sind und was wir für ein entspanntes Leben führen können, was halt in anderen Ländern überhaupt nicht der Fall ist. Genau, und ich fand es einfach so bewundernswert, dass halt Träume so eine große Rolle spielen, dass sie halt wirklich kämpft für das, was sie will. Bildung und all das, wie viel das eigentlich bedeutet im Leben. Und kann es deswegen eigentlich nur jedem ans Herz legen. Ich finde, es passt auch für jede Altersstufe. Also man kann es auch mit 12 lesen, weil es halt sprachlich da noch voll passt, aber genauso auch mit 50, 60, weil die Themen, die behandelt werden, halt sehr breit sind. Genau, also 5 Sterne. Wie könnte es auch anders sein? Ich bin verliebt.
Cool, dann mache ich mal weiter mit meinem vorletzten Buch. Und zwar ist es Das Geheimnis des Träumers. Das von Lainey Taylor. Das ist Band 3 der Strange the Dreamer-Reihe. Ja, ich habe über das Buch schon so viel geschwärmt oder
In den
über die
letzten
Reihe.
Lesemonaten.
Genau, also ich glaube, Lesemonat August, da habe ich ganz viel über das Buch erzählt und worum es da geht. Deswegen hört euch da einfach gerne nochmal den Lesemonat an, wenn ihr das nochmal, ja, wenn ihr nochmal hören wollt und den nicht, oder den vielleicht nicht gehört habt. Jetzt ist Band 3. Ich habe eben ein bisschen dafür gebraucht, leider, aber das lag einfach daran, dass ich, wie habe ich das schon erzählt, nicht so den Kopf dafür hatte. Und ich finde, das ist so eine besondere Reihe, so eine Herzensreihe, die ich absolut liebe, die ich da jetzt nicht, die wollte ich einfach hören und ja doch, also ich höre und lese sie parallel so ein bisschen. Gibt es auch bei Spotify, ja, die ich da einfach nur konsumieren wollte, wenn ich da total der Stimmung für war. Und jetzt war ich es und habe eigentlich wirklich so das halbe Buch, glaube ich, innerhalb von so 3 Tagen dann auch so weggeatmet. Ich fand es so, so, so toll. Also es ist richtig faszinierend. Ich dachte am Ende von Band 2, im Englischen sind das ja 2 Bände. Deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, dass das zweite Buch im Deutschen wahrscheinlich mit einem großen Bam enden wird, weil
Im
es,
Deutschen sind es 4, das
genau,
muss
im
ich noch
Deutschen
dazu
sind es
sagen können.
4, genau, dass das zweite Buch im Deutschen wahrscheinlich dann auch mit so einem Bam enden wird. Hat es auch. Und dass dann das dritte Buch wahrscheinlich dann erstmal so ein, okay, es fängt ein neuer Teil sozusagen an. Ich dachte schon am Ende von Band 2, okay, krass, aber ich dachte schon, ich wüsste ungefähr, wohin die Reise so gehen wird, ungefähr. Und dann fängt Band 3 an und ich bin so, was zur Hölle? Also es ist halt wirklich so, Lainey Taylor legt halt nochmal eine Schippe drauf. Wie gesagt, du hast eine Vermutung, in welche Richtung das gehen könnte. Und sie ist so, nee, 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 die Welt, wie du dachtest, die ist eigentlich viel größer und da gibt es noch viel mehr, was du gar nicht wissen kannst. Ich war wirklich komplett von den Socken. Ich finde, mittlerweile, ich bin noch an so einem Punkt jetzt. Ich weiß eigentlich, ich weiß nichts. Ich lasse mich total überraschen auf Band 4, wie das Ganze enden wird, wohin die Reise so gehen wird. Und so viele Mysterien, die so aufkommen. Und ich bin so gespannt, wie das enden wird. Ich finde, der Schreibstil ist mir auch hier wieder aufgefallen, ist so wunderschön und so unnachahmlich. Also so, sie kann, so Banalitäten so wunderschön beschreiben und mit so einer Aussagekraft, dass so ein, keine Ahnung, einfach so ein simples Gespräch zwischen zwei Protagonisten so eine Bedeutung bekommt und so eine Kraft bekommt, was ich einfach unfassbar toll finde. Oder simple Beschreibungen, die auf einmal dadurch super witzig rüberkommen und humorvoll und dann wieder total ernst und schwer und düster. Also sie beherrscht sozusagen das ganze Repertoire zwischen witzig und leicht und Liebe und dann wieder die schwer und düsterne, brutal, Gewalt. Also ist alles, die komplette Facette. Ich finde auch, das ist eine sehr gute Reihe, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel gelesen habt im Fantasy-Bereich, weil man hat ja schon oft bei diesen High-Fantasy-Geschichten ein bisschen Angst, dass es zu groß wird. Und ich finde es auch zum Beispiel, es ist ein Riesenunterschied, ob man das Buch, also die Reihe liest oder sowas wie Reich der 7 Höfe oder so. Das ist so ein ganz anderes Level und ein ganz anderes Niveau, irgendwie, auf dem sich so die Reihen bewegen. Ich würde sagen, hier ist es eher, es ist halt alles, Es werden zum Beispiel Sachen beschrieben, die sehr, sehr düster sind und sehr brutal und gewalttätig, aber nicht im Detail. Es wird einfach nur erzählt, es ist passiert. Also ich glaube, da muss man halt keine Sorgen machen, dass es irgendwie zu brutal wird oder zu schlimm wird oder zu traurig wird. Ich finde, sie schafft immer einen sehr, sehr guten Mittelweg irgendwie. Gibt es, also versteht man, was ich...
Ja.
Ja, okay. Ich bin halt sehr unsicher, wenn ich das immer so versuche zu umschreiben. Ja, also ich kann das sehr gut empfehlen, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel gelesen habt oder wenn ihr was lesen wollt oder vielleicht so ein bisschen sagt, so, ja, aber es muss jetzt nicht zu düster sein. Wie gesagt, sehr guter Mittelweg. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe tatsächlich auch alle Charaktere. Auch die, die man vielleicht nicht lieben sollte. Wobei, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich soll man sie doch lieben. Also selbst die, die nicht so gute Dinge tun und eigentlich böse sind, liebe ich auch. Also sie schafft es auch wieder zu zeigen, bis auf einen Charakter, den mag ich wirklich nicht und ich glaube, der soll auch nicht gemocht werden, dass die Dinge nicht eine Farbe haben, sondern alles hat so verschiedene, es gibt so kein Schwarz und Weiß. Mhm. Und das finde ich toll, dass es nicht einfach so, ja, der Charakter ist einfach jetzt böse und er will jetzt einfach das und das haben, sondern so, nee, der hat einfach so, keine Ahnung, irgendwas, da ist irgendwelche Dinge passiert und deswegen verhält der Charakter sich jetzt so und so. Also es ist immer glaubwürdig, es ist immer absolut überzeugend. Da taucht jetzt kein Antagonist auf, mal kurz, und dann wird er wieder getötet oder irgendwas. Sondern es ist halt alles so eine Substanz, es ist alles halt auch, Charaktere werden sehr wertgeschätzt in der Reihe und in dem Buch. Und sind nicht einfach nur da, um mal kurz da zu sein. Eigentlich ist jeder, der auch auftaucht, hat eine richtige Rolle und einen richtigen Namen und eine Geschichte dahinter. Und das liebe ich, das finde ich total toll. Hm. Also, riesige Empfehlung.
Auch wieder 5 Sterne bekommen?
Natürlich.
Natürlich.
Was denn sonst?
mein vorletztes Buch ist auch ein High-Fantasy-Roman, den ich auch als Rezensionsexemplar bekommen habe. Nämlich Das Reich der Asche von Victoria Afyard, der erste Band der Realmbreaker-Reihe aus dem Penhaligon Verlag. Genau, ist jetzt eben das neu erschienene Buch von Victoria Afyard. Die hat ja auch Die Rote Königin geschrieben, was ja sehr gefeiert wird. Will ich auch noch lesen. Und ist eigentlich so eine typische Heldenreise fast schon. Also es ist so ein Fantasy-Epos, in der es um eine Gruppe von Leuten gibt, die durch gewisse Umstände zusammenfinden und eben aufbrechen, eigentlich um das Reich zu retten. Ganz grob. Und man hat eben viele unterschiedliche Hauptcharaktere, aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird. Da gibt es zum einen Corain, die ist die Tochter einer Piratin, die aber immer zu Hause in der Bucht bleiben muss und sich um die Papiere kümmern, weil ihre Mutter sie partout nicht mitnehmen will, komme was wolle, die dann eben aufzieht, um ihr eigenes Abenteuer zu bestreiten. Und ein anderer wichtiger Hauptcharakter ist Andri? Gott, Namen. Ist ein Knappe von einem Ritter, der eben ganz am Anfang in so einer sehr spektakulären Anfangssektion loszieht, um einem Hilferuf zu folgen. Und eben miterlebt, wie sein Ritter und seine ganzen Begleiter eigentlich abgeschlachtet werden und dann plötzlich vor dem Nichts steht und nicht weiß, wohin mit sich. Ja, und dann eben viele weitere, die sich so anschließen. Und ja, es hat eigentlich sehr viele dieser Aspekte, die so einen guten Fantasy-Roman ausmachen. Also man hat so Gefährten, die eine spannende Vergangenheit haben, die zusammen losziehen und auf dieser Reise unzählige Abenteuer erleben. Es gibt verschiedenste Königreiche und Herrscher und Herrscherinnen, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Es gibt eine magische Welt, also der Antagonist der Geschichte hat mit Hilfe von Magie praktisch ein Loch gerissen zwischen die Dimensionen und schickt eben aus einer anderen Welt Monster in unsere, also in diese Welt, die eben drohen, alles zu zerstören. Hat mich sehr an Game of Thrones erinnert tatsächlich. Also gerade weil die Kapitel aus verschiedenen Sichten erzählt werden, weil man so viele Handlungsstränge hat, die an verschiedenen Orten stattfinden, weil viele der Charaktere tatsächlich auch sehr vielschichtig sind und nicht nur auch dieses Schwarz-Weiß, sondern ihre Interessen verfolgen, die teilweise eben gute Absichten haben, aber die Mittel, die sie dafür nutzen, sehr schlimm sind. Und dadurch hat es auch an vielen Stellen überrascht tatsächlich, weil die Charaktere eben oft nicht so vorhersehbar sind und man nicht genau weiß, was da passieren wird. Allerdings, auch wie bei Game of Thrones, entwickelt man so ein bisschen Lieblingscharaktere, deren Kapitel man sehr gerne liest und dann andere, deren Kapitel man mehr so überfliegt oder die einen sehr langweilen. Und das ist halt leider auch so ein Problem, was das Buch hat. Es ist sehr langatmig. Also es gab so Kapitel, da haben die sich aufgemacht in eine Stadt. Da wird erstmal über zwei Seiten die Geschichte der Stadt erzählt. Wann wurde sie gegründet? Wie sah sie aus? Was ist dann passiert? Dann über sechs weitere Seiten reiten sie durch die Stadt. Da wird halt erzählt, wie die Stadt aussieht. Wen man auf den Straßen trifft. Wie die Geschäfte, aus welchem Material die Gebäude gebaut sind und sowas. Es ist sehr schön, weil es halt zum Weltenbau total beiträgt und man sich viel vorstellen kann. Aber das macht es auch so langatmig und dadurch passiert halt über weite Passagen nicht viel, weil halt sehr viel nur beschrieben wird. Und das fand ich halt sehr schade, weil ich beim Lesen oft so super müde wurde einfach und es dann nicht so zur Sache ging. Also was ich halt richtig gelungen fand, waren die Dialoge. Gerade am Anfang gibt es ein unfassbar starkes Gespräch, was mich voll mitgerissen hat, wo eben die Piratentochter mit ihrer Piratenmutter redet. Das hat sich auch bei mir voll angebrannt. Und auch von den Formulierungen, es ist sehr metaphorisch, sehr bildlich, sehr sprachlich komplex. Und da habe ich auch schön, aber halt zu viel Komplexität, auch diese ganzen, die Länder, die es gibt und in den Ländern die Regionen und die Städte und die Dörfer, die alle eine Geschichte haben und einen Anführer und dann die Herrscherin und wen es in diesem Sitz gibt. Und es ist einfach so viel und es überfordert einen ein bisschen. Gerade wenn man halt noch nicht so in die Geschichte reingefunden hat. Also es gab sehr, gerade die Anfangsszene, in der Mitte gab es auch sehr gute, temporeiche, spannende Szenen. Aber so dazwischen muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, leider. Und deswegen, also ich würde dem Buch 3,5 Sterne geben. Ich finde es sehr vielversprechend, sehr komplex. Ich glaube, wenn man halt ein sehr großer Fan ist von High Fantasy und gerade so Herr der Ringe und Game of Thrones und es eben mag, wenn alles umfangreich beschrieben wird, dass wirklich alles sehr durchdacht ist, dann ist es ein gutes Buch für einen. Wenn man aber neu ist gerade, siehst du, es ist ein Buch, was ich Neuling nicht empfehlen würde, dann ist man einfach überfordert. Oder wenn man, ja, wenn man halt sehr auf diese spannungsgeladenen, temporeichen Geschichten steht, dann ist es vielleicht auch nicht so das richtige Buch für einen. Genau, aber für sehr komplexe High-Fantasy-Liebhaber. Ich glaube, die könnten damit sehr viel Freude haben. Man muss sich nur darauf einlassen, dass es eben sehr langsam erzählt ist.
Ja, es klingt auch so eins, wie wirklich, als ob man da ein bisschen schon was gelesen haben muss, damit man das wertschätzen kann, so dieses lange
Also Schreiben. Der Weltenbau ist wirklich sehr umfangreich.
Ja. Okay, dann kommen wir schon zu meinem letzten Buch. Und zwar das, oh, ich habe es so gemocht. Und zwar, es war wirklich, was ich mir erhofft habe von diesem Buch, Crave von Tracy Wolf. ja, wie auch immer man ihren Nachnamen ausspricht.
Wahrscheinlich einfach Wolf. Der Wolf wird ja auch Wolf ausgesprochen.
Ja, ist ja auch egal. Von Tracy. Wir duzen uns. So, in Crave. Crave habe ich ja vorgestellt, es war auf meiner Herbst-Want-Read-Liste drauf. Gefühlt haben schon sehr, sehr viele darüber gesprochen. Ich habe das auch überall auf Bookstagram gesehen. Es war ja so riesiger. Es ist da, Alarm ist geliebt. Das Buch sieht super cool aus. Es ist ja so ein roter Buchschnitt.
Das sieht aus wie die englischen Twilight-Cover.
Ja,
es ist deswegen auch der Vergleich.
So ein schwarzes Cover mit so einem, mit so einer roten,
in einer weißen Blume, ne, mit roten Blutflecken,
ja, genau,
und so.
Super cool. Und eben, ich mochte auch diesen Plot sehr gerne. Ja, mit Twilight kann ich schon mal sagen, hat das Buch absolut nichts zu tun. Gar nichts. Also 0,0 Gemeinsamkeiten. Die Charaktere nicht, das Setting nicht, der Plot nicht. Es ist einfach nur, Vampire kommen auch drin vor, Überraschung.
Tja.
Aber da müsste man halt auch Crave mit Blood and Ash vergleichen, weil da kommen auch Vampire vor. Also, ja. Gut, in Crave. Crave, da geht es um Grace. Grace hat einen sehr schlimmen Schicksalsschlag hinter sich. Ihre Eltern sind beide bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und sie hat jetzt keine große Verwandtschaft, sondern nur einen Onkel. Und das ist der Schulleiter der Cadmere Academy. Und da geht auch ihre Cousine auf die Schule in Alaska. Sie kommt, glaube ich, aus irgendwas Warmem. einem warmen Bundesstaat in Amerika. Keine Ahnung. Amerika. Und ja, sie zieht jetzt eben nach Alaska. Für sie ist das ein riesiger Schock. So die Kälte, die Umgebung, ist alles Schnee und Eis. Es spielt auch im November, glaube ich. Also Halloween ist gerade vorbei. Und hat auch am Anfang mega zu kämpfen mit Höhen. Also sie ist wirklich höhenkrank am Anfang. liegt halt wirklich in den, also diese Catmere Academy liegt irgendwo ganz weit, also schon in so einer kleinen Stadt, kommt man nur mit so einer Propellermaschine überhaupt erst hin. Und dann irgendwo in diesen, in den Bergen, ganz, ganz, ganz weit oben. Also wirklich so ein bisschen ab vom Schuss, aber dafür wunderschön. Das ist diese Akademie ist quasi in einem alten Schloss. Das Schloss ist von Urzeiten her, sieht, habe ich im letzten Podcast-Folge ganz viel drüber gesprochen, hat super viele Dark Academia-Vibes. Es hat alles, jeder Raum hat geführt einen Kamin, es gibt alte Rüstungen, überall sind Goblins an diesen Wänden, riesige Wandteppiche, Gemälde. Es ist alles sehr dunkel, sehr düster, ein bisschen schwer. Geheimgänge gibt es, Kerker gibt es. Es gibt alles, so überall so brennen so echte Kerzen.
So eine typische alte Burg.
Ja, es ist super, super cool und groß. Am Anfang in dem Buch habt ihr auch eine Karte, also eine Karte ist quasi, wird so das Gelände der Schule gezeigt und wie das Schloss aussieht. Wunderschön. Und ich habe das Setting einfach total geliebt und ich finde, es passt so perfekt in den Herbst oder jetzt in die kalte Jahreszeit. Den Plot mochte ich auch sehr gerne. Ich habe eigentlich mich sehr überraschen lassen von diesem Buch. Ich habe einfach gehofft, dass es sowas ist, wo man so eine richtige Sucht für entwickelt, weil die Geschichte einfach so viel Spaß macht. Und genau das war es auch. Ich habe das Buch ist echt dick. Ich glaube, 700, 800 Seiten hat es.
Ach, krass.
Und ich habe das aber wirklich weggeatmet, so in einer ganz kurzen Zeit. Also ich habe wirklich locker leicht so am Tag 120 Seiten oder so gelesen. Weil sich das, ist auch eins dieser Bücher, wo sich die Seiten, wo sich das nicht so anfühlt, als würde man so viel lesen. So, man liest eine halbe Stunde und hat irgendwie 40 Seiten schon wieder hinter sich. Nicht so, ach, okay, ja, krass so. Weil man das wirklich sehr schnell weglesen kann. Das liegt zum einen an diesem super leichten, umgangssprachlichen Schreibstil, der auch sehr humorvoll ist. Also Grace ist wirklich eine, die ist super schlagfertig. Die haut so einen Spruch nach dem anderen raus, was das sehr aufgelockert hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Ich mochte auch voll diese Spannung in diesem Buch, gerade weil man ja mit Grace in diese Welt eintritt und gar nicht weiß, also man weiß, okay, das ist halt irgendwie Urban Fantasy so, da kommen anscheinend auch Vampire drin vor, aber man weiß halt nicht, wann und wie und wo, man weiß halt eigentlich nichts über dieses Buch und dadurch war das auch immer, wenn sie da irgendwie mal alleine durch dieses Schloss ging, wusste man nie, taucht jetzt da eine Gefahr auf, was passiert jetzt bei der nächsten Abzweigung, wie sieht das da aus, also man war immer mit ihr und hat das alles so direkt erlebt, es war sehr bildlich auch alles beschrieben. Natürlich gibt es auch einen Love Interest. Jackson taucht so am Anfang auf als dieser sehr große, düstere Typ, trägt am liebsten schwarze Kleidung.
Natürlich.
Natürlich. Aber ich meine, in den meisten Büchern tragen die Protagonisten, ne, die Männer, schwarze Kleidung und sind eher düster.
Und dunkel.
Naja, oder?
Ja.
In jedem Buch irgendwie gefühlt. Und man merkt sofort dieses Prickeln zwischen den beiden. Und ich hatte auch da so Lust drauf gehabt, auf so eine richtig gute Liebesgeschichte. Ich fand es auch toll, die beiden kommen am Anfang sehr stereotypisch ein bisschen daher, die Charaktere, brechen dann aber sehr auf und sind dann erfrischend ein bisschen anders und sehr leicht gewesen. Wie gesagt, das Kribbeln habe ich total zwischen den beiden gefühlt. Ich fand jede Szene am Anfang so spannend, weil die... Ja, weil, ja, kann man halt so sich vorstellen, ne? Die beiden mögen sich halt irgendwie nicht und er ist irgendwie sehr auch abweisend, aber dann irgendwie können sie doch zusammen lachen, was manchmal total komisch und awkward ist und dann passieren gewisse Dinge, die auch sehr spannend sind und man weiß ja nicht, kann man ihm vertrauen oder was plant er eigentlich? Also ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Was ich nicht so mochte, deswegen sage ich, die erste Hälfte war 5 Sterne. Ich fand es grandios. Und dann ist es so ein bisschen, womit ich oft ein Problem habe in Büchern. Ich bin halt ein großer Fan von Slow-Burn-Geschichten. Also ich mag es, wenn Liebesgeschichten sich gerne auch über einen, also dieses Hin und Her sich auch über einen, zwei Bände zieht. Mögen nicht viele, ich stehe da voll drauf.
Ich mag das auch.
Und ich bin nicht so ein Fan davon, wenn die schon im ersten Band so... Ich liebe dich, nur du, ich würde für dich sterben. So. Da bin ich nicht so ein Fan von, weil ich glaube daran halt nicht so richtig. Ja. Dieses schnelle, andere lieben das. Ich fand es ein bisschen, ja, ich fand es immer noch schön, die Szenen zwischen den beiden und so, aber ja, das fand ich davor einfach, fand ich es einfach prickelnder und toller. Nichtsdestotrotz fand ich die Welt und die Geschöpfe dafür umso besser, als dann erklärt wurde, was es denn alles gibt in der Welt. Ich habe mir schon viel zusammengereimt und ich hatte schon eine Ahnung, wo das hingeht. Fand ich super cool. Da war auch eine Wesensart dabei, von der ich noch gar nichts gelesen habe, von der ich immer mal schon lesen wollte, Aha. Was ich super cool fand. und auch wie es umgesetzt wurde, fand ich total toll. Ja, ich kann das Buch absolut empfehlen, wenn ihr was haben wollt, was ihr so durchsuchten könnt am Wochenende, was einfach sich super schnell wegliest, wo die Liebesgeschichte einfach passt, wo die Stimmung passt, was man einfach wirklich so wegatmet am Stück. Genau, 4 Sterne von mir für das Buch. Wie gesagt, am Ende ein bisschen die Liebesgeschichte und dass es mir auch zu fokussiert war auf die Liebesgeschichte. Ich hätte gern noch mehr Welt drumherum gehabt. Also gerade so zum Beispiel Unterricht. Sie haben so coole Fächer an dieser Akademie, von denen man aber nur 2 Unterrichtsstunden irgendwie mal so mitbekommt. Und da lesen sie Hamlet. Also,
na wow.
Also, das war irgendwie so von allen. Sie erwähnt immer wieder, was es für Fächer gibt. Und dann denke ich mir so, cool, ich möchte gerne in dieses Fach rein. Erzähl mir bitte, was da gelehrt wird. Aber vielleicht, ich meine, es ist eine 4-bändige oder 5-bändige Reihe im Englischen.
Krass.
Vielleicht kommt der da einfach dann später noch mehr. Hoffe ich. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Das ist jetzt, okay, Liebesgeschichte und dann jetzt geht's weiter auf diese zu anderen Themen.
Wie alt ist sie denn in dem Buch?
Na, es ist ja Schule. Ich glaube, 11. Klasse.
Achso. Also so 17 wahrscheinlich.
Ja, aber es sind natürlich wieder alles älter.
Und ja, naja. Aber ich meine, bei 4 Bänden, das ist ja dann über die Schule hinaus.
Genau. Also, Crave von Tracy Wolf.
Und damit sind wir auch beim letzten Buch von mir angelangt. Hörbuch, besser gesagt, denn ja, kein Monat ohne Hörbuch inzwischen. Ich habe gehört When We Fall von Anne Petzold, der 2. Band aus der Love Next-Reihe. In der Reihe geht es ja um ein Mädchen, das sich in einen K-Pop-Star verliebt. Ganz kurz zusammengefasst, aber auf eine sehr...
Wirklich sehr kurz.
Naja. Aber auf eine sehr, also, ach Gott, wie sage ich das?
Authentisch.
Recht authentisch und realistische Art und Weise und ist eine sehr gefühlvolle Wohlfühlreihe voller süßer Gebäcksachen und Disney-Filme. und deswegen, ich habe die voll gern als Hörbuch gehört, weil ich auch Leonie Lander super gut finde als Sprecherin. Dem ersten Teil hatte ich ja 4 Sterne gegeben, der zweite hat bei mir 3,5 bekommen. Hat mir immer noch richtig gut gefallen, aber ein bisschen weniger als der erste. Es ist halt immer noch eine zuckersüße und richtig schöne Liebesgeschichte. Die beiden, wie die miteinander umgehen, finde ich sehr schön. Die sind ehrlich zueinander, lustig und liebevoll und fühlt sich eigentlich auch recht gesund an, so die Beziehung, und vermittelt so ein sehr warmes Feeling. Allerdings fand ich, es hat sich halt sehr nach so einem Zwischenteil angefühlt, weil die Dinge, die ich erwartet habe, die man so erwartet in einer Mädchen verliebt sich in Star-Geschichte, die sind alle schon im ersten Band passiert. Und deswegen wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt, was sehr interessant war. Aber irgendwie kam dann auch gar nicht mehr so viel auf mich zu, weil nicht so viel passiert ist. Also ich glaube, die treffen sich zum ersten Mal bei 40% des Buches oder so.
Ja, die schreiben schon vorher.
Ja, aber auch erst später, ja, fangen die so ein bisschen an
mit Schreiben. Ich meine, er lebt halt in Südkorea, ne?
Ja, genau, ist halt eine Fernbeziehung, ne? Ist schwierig. Auch wegen der Dinge, die vorher passiert sind. Aber dadurch hat man halt sehr viel von diesem, sie geht zur Uni, sie lernt in der Bibliothek, sie ist zu Hause mit ihrer Familie und guckt Disney-Filme, sie geht zur Arbeit im Museum, wo niemand da ist und wo sie nur zeichnet. Und also es dreht sich eigentlich alles um die Hauptperson Ella und ihr Leben, so ihren Alltag, der halt nicht so spannend ist, meiner Meinung nach. Also klar, es gibt Dinge, die passieren und es geht sehr viel um Familie und Zusammenhalt, aber das hat mir irgendwie nicht gereicht. Und gerade weil diese Liebesbeziehung dann erst so spät wieder aufgegriffen wurde, war die auch immer noch schön und süß und alles, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen die Spannung gefehlt und ein bisschen Drama und irgendwas, was so passiert. Also das Drama, was es dann halt am Ende noch gab, das war halt super vorhersehbar leider.
Hast du auch gemerkt, ne?
Ja, habe ich total kommen sehen. Ab den ersten 2-3 Malen, als darauf hingedeutet wurde, das war halt klar. So. Und deswegen, ja, ich hatte ungefähr ab der Hälfte so einen Moment, wo ich echt überlegt habe, ob ich aufhöre, weil es mich echt langweilt.
Das ist auch wohl so einen langen Zeitraum gehört, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wann genau, kann ich auch mal schauen. 3. September bis 13. Oktober, ja, knapp ein Monat und eine Woche. Aber es ist meistens bei Hörbüchern bei mir eigentlich so. Und beim ersten Mal hat mich das auch nicht gestört. Aber ja, deswegen sind es halt leider nur 3,5 Sterne geworden. Ich liebe halt immer noch die Charaktere. Ich mag die beiden miteinander. Ich mag die Familie und alles. Aber ich hoffe einfach, dass im dritten Band mehr Fahrt wieder in die Sache reinkommt und dass mehr passiert und die mehr erleben und
ja. Also willst du noch den dritten?
Ja, klar. Ich will es schon abschließen. Es ist eine schöne Reihe. Aber den ersten Band hat mir viel, viel besser gefallen.
Ja, ich finde es sehr schade. Also ich gebe dir recht, ich fand den ersten auch besser. Ich bin 5 Sterne gegeben, den zweiten 4,5. Den dritten 4, glaube ich. Also. Aber es lag einfach daran, dass ich dann dieses ganze Kuchen-Essen-Gebäck, ich konnte es nicht mehr lesen. Ich
fand ja, aber auch, wie die zum 10. Mal irgendeinen Disney-Film gucken.
Ja, genau. Das war dann einfach ein bisschen viel so. Aber ich finde einfach, das ist so eine wunderschöne Reihe. Ich habe das, glaube ich, auch unter deiner Review kommentiert. Ich finde, nee, habe ich nicht, ich habe es dann weggelöscht. Auf jeden Fall, aber was ich mir so gedacht habe, irgendwer meinte, ja, das ist nicht so spannend und temporeich und keine Ahnung. Für mich ist diese Reihe ist so ein Synonym für eine Kuscheldecke. Ja. Und ich finde, eine Kuscheldecke, die muss mich warm halten. Und ich möchte auch, dass sie mich die ganze Zeit warm hält. Ich möchte nicht, dass sie mir weggerissen wird zwischendrin.
Ja.
Ich möchte einfach, dass sie einfach da ist. Ich kann mich auf sie verlassen und sie ist kuschelig. Und mehr möchte ich gar nicht von der.
Aber weißt du, ich fand halt den zweiten Band dann eher so lauwarm. Also es wurde nie mal irgendwie heiß oder mal ein bisschen.
Nee, aber da versteht die Reihe auch nie. Also du hast ja. Also es ist halt nicht eine, wo jetzt irgendwie Sex eine Rolle spielt oder so.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich brauche auch keinen Sex in der Reihe. Aber ich meine so von den. Von den Emotionen her. Ja. Es war halt alles so auf einer Ebene. Es gab mir nicht genug Höhen und Tiefen.
Ich fand es sehr schön. Ja, aber ich habe es auch sehr schnell, ich glaube, konsumiert, glaube ich, in 4, 5 Tagen oder so. Ich war sehr, sehr schnell auf jeden Fall. Und da war das alles, was ich so brauchte. Ich war irgendwie schön, die hat mich umarmt, die hat mich lieb gehabt, die Reihe. Und das fand ich einfach total schön. Ich kann es auch voll nachvollziehen, dass es dir zu ruhig war. Ich fand es sehr erfrischend und sehr schön, mal wieder ein ruhiges Buch zu lesen, wo nicht. Also ich liebe die Reihe dafür, dass sie kein Drama hat. Die hat wirklich kein Drama. Also das, was passiert, sind eher so Dinge, die halt passieren können, aber die nicht. Drama ist für mich dieses Streiten und nein, und jetzt geht die Freundin wieder und die.
Ja, komm drauf an, so. Es gibt ja so dieses inszenierte, falsche Drama und dann gibt es halt wirklich dramatische Dinge, die passieren.
Ja, aber auch dramatische Dinge, die passieren, finde ich, ist es hier eben, ist es alles, was passiert ist, so, wo du denkst, okay, das kriegt man wieder hin, das ist nicht so schlimm. Und dafür liebe ich die Reihe, dass sie das nicht hat. Ja, es ist sehr ruhig, sehr, sehr, sehr schön, sehr.
Genau, also es ist so eine Reihe zum Runterkommen.
Genau, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, ich habe die ja, glaube ich, um die Weihnachtszeit rum gehört oder so, um Neujahr. Ich finde, dafür passt sie sehr gut. Ja. Nach diesem ganzen Stress und nach diesem ganzen, ja wirklich, Stress, Weihnachten ist halt wirklich oft immer dieses da abarbeiten von Dingen, ist es einfach perfekt, um so runterzukommen und sagen, okay, jetzt ist alles wieder gut und entspannt. Ja, aber ich bin gespannt, was du zum dritten sagst. Da geht's ja nach Seoul.
Ja, das ist voll cool. Oft angeteasert.
Ja.
So, dann sind wir auch durch mit den Büchern. Was war dein absolutes Highlight? Diesen Monat?
Naja, Strange the Dreamer ist immer ein Highlight. Aber ich glaube, abgesehen davon ist Crave.
Bei mir war es das Mädchen mit der lauternden Stimme. Sag mal so ein anderes Buch, als man sonst immer liest.
Ja, sehr auf cool. Jeden Fall.
Dann kommen wir doch noch zu noch mal 2 Büchern, nämlich den Neuerscheinungen für diese Woche.
Yay!
Ich habe diese Woche auch mal wieder ein Buch, was man so nicht oft liest. Allerdings von einer bekannten Autorin, die ihr anderes schreibt, nämlich Eva Völler, bringt am 26.11. ihr neues Buch raus, Die Dorfschullehrerin, was die Hoffnung verspricht im Lübbe Verlag. Die kennt man ja vor allem von der Zeitenzauberreihe oder hier Durch die Nacht und alle Zeiten, habe ich auch von ihr gelesen. Schreibt gerne so Zeitreisegeschichten. Und das ist jetzt auch ein historisches Setting, spielt 1961. Als die junge Lehrerin Helene von der Großstadt ins ländliche, erzkatholische Hessen versetzt wird, begegnet man ihr zunächst mit Ablehnung. Der althergebrachte, drakonische Erziehungsstil, die Gleichgültigkeit der Kollegen. Für die engagierte Helene ist es ein Kampf gegen Windmühlen. In Tobias, dem anfangs wortkargen, später jedoch deutlich zugänglicheren Landarzt, findet sich schließlich einen Verbündeten. Doch niemand ahnt, ihre Versetzung aufs Land war kein Zufall. Denn mitten durch den Landstrich zieht sich die Grenze zur Ostzone. Genau. Das ist wahrscheinlich eher was für Erwachsene, so thematisch her. Aber ich finde halt dieses ganze Dorfschullehrerin-Thema sehr interessant. Und gerade was hier angedeutet wird mit Ost-West-Konflikt, könnte auch sehr vielversprechend sein. Genau, Die Dorfschullehrerin von Eva Völler.
Ich habe auch ein Buch von einem sehr bekannten Autor, und zwar Andreas Eschbach. Ist es erschienen am 14.10. Gliss, Tödliche Weite. Ich lese vor. Übrigens, hier steht es auch nochmal. Mit silberfoliert geprägter Signatur des Autors auf dem Vorsatz und farbigen Buchschnitt, limitiert in der ersten Auflage. Das ist voll cool.
Ja.
Andreas Eschbach, ein signiertes Buch. Genau, das ist ein Jugendbuch. Es erscheint im Arena Verlag. Nur kurz als kleiner Disclaimer. Draußen wartet die Weite und sie kann tödlich sein. Ajit weiß, dass er die Stadt Hope niemals verlassen wird, denn sie ist umgeben vom Gliss, einem Boden, auf dem nichts haftet und nichts gebaut werden kann. Hinter dem Gliss gibt es keinen Ort, keine Menschenseele. Zumindest dachte der 17-Jährige das. Doch als eines Tages ein toter Mann über das Gliss getrieben wird, ist Ajit und sein Freund Phil und Mayala, klar, die Geschichte ihrer Welt ist eine Lüge, und die, die Ajit für seine Familie hielt, tun alles, um diese Lüge zu verteidigen. Die Wahrheit jedoch, die liegt hinter dem Gliss, mitten in der tödlichen Weite, aus der noch niemals jemand zurückgekehrt ist. Okay, ist einfach verwirrender Satzbau. Hochspannende All-Age-Science-Fiction aus der Feder von Bestseller-Autor Andreas Eschbach. Genau. Erzählt die Geschichte von drei Jugendlichen, die sich aufmachen ins Unbekannte. Und alles ist eine Lüge.
Nein.
Ja, für Fans von Frank Schätzing und, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Sixin Liu Chixin. Also hier dieses asiatische Science-Fiction-Autor.
Okay.
Ja, also Gliss, tödliche Weite. Was sagst du dazu?
Gliss. Ich habe nicht ganz verstanden, worum es geht. Das war so ruckelig. Was, Jugendliche in einem Ort, die brechen aus durch diese Glissschicht um ihren Ort herum?
Genau, und der Gliss ist ein Boden, auf dem nichts haftet und nichts gebaut werden kann.
Also wie Eis.
Und drumherum gibt es keine Menschenseele, dachte der Hauptprotagonist. Aber dann wird ein toter Mann über das Gliss getrieben. Und den Freunden wird halt, also ihm und seinen Freunden wird
Okay.
klar, dass das, woran sie glaubt, eine Lüge ist. Und seine
Okay.
Familie hat diese Lüge quasi genährt all die Jahre lang. Immer gesagt, nee, nee, da gibt's niemanden.
Okay. Na, dann finde ich es spannend. Ich mag dieses. Da gibt es noch so viel mehr. Das ist nämlich ein bisschen an das Dorf, The Village. Da geht
Mich
es auch
erinnert das
darum.
voll an, wie hieß dieses Buch, wo die Gedanken, die man denkt, laut als Ton rauskommen?
Keine
Was
Ahnung.
du auch angefragt hattest als Rezensionsexemplar, wo es auch diesen Film gab mit diesem
Ach so,
Spider-Man-Darsteller.
Chaos Walking?
Ja, genau das.
Ah ja.
Das ist doch auch sowas. Die denken halt, dass es gibt da nur Männer und die denken, es gibt halt nur Männer generell auf der Welt und dann kommt da eine Frau dazu. Und es gibt irgendwie noch viel mehr als dieses kleine Dorf, wo die leben. Und dann erfährt auch, es ist alles eine Lüge.
Nein.
Ja.
Drama, Drama.
Ich finde es sehr spannend. Ich finde, an diesem Gliss finde ich auch voll spannend.
Okay.
Also habt ihr jetzt zwei Bücher, ein Jugendbuch und eins für Erwachsene. Könnt ihr euch aussuchen, welches euch davon am meisten zusagt. Oder ihr nehmt eins von dem, was wir euch vorgestellt haben.
Richtig, wenn euch da eins überzeugt hat. Oder mehrere hoffentlich.
Hoffentlich.
Ja, und sonst sind wir am Ende dieser Folge. Nächste Woche gibt es für euch eine kleine Zusammenfassung, einen Rückblick für die Frankfurter Buchmesse, auf der wir
Ach ja,
dann schon
stimmt,
gewesen
ja.
sind. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen und erzählen, was wir so erlebt haben, was wir gesehen und getan haben. Und das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, weil wir noch nicht da waren,
Genau,
aber
wir
es wird
machen
bestimmt ganz toll.
so eine kleine Plauderfolge mit allen Anekdoten, allen Erzählungen. Wir werden bestimmt einiges zu erzählen
Ja,
haben.
sicher. Ist ein ganzes Wochenende. Ganzes
Ja.
Mafia-Wochenende. Also könnt ihr euch drauf freuen.
Genau, wenn ihr das nicht verpassen wollt und uns vielleicht auch begleiten wollt, zukünftig oder jetzt auch nochmal rückblickend, wir werden bestimmt das auch als Highlight speichern, ne? Die Stories, die wir da machen, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, auf @buchkastmafia. Da, genau, gibt es eben diesen Content und noch vielen weiteren. Wir laden eine Rezension hoch. Also ihr seid da immer klar, so die Ersten, die auch mitbekommen, was wir so im Lesemonat ungefähr vorstellen werden. Und dann könnt ihr auch noch dem Podcast gerne folgen, wenn ihr auch die Folgen nicht mehr verpassen wollt. Also natürlich jeden Freitag, wie immer, aber manchmal ist man überrascht, dass schon wieder Freitag ist. So geht es mir zumindest.
Huiuiui.
Ich orientiere mich eigentlich. Also ich weiß nur, welcher Tag heute ist, weil ich immer im Podcast weiß, okay, Sonntag kommt halt das und das hoch. Freitag passiert das und
Voll
das.
krass, wenn das so das Leben strukturiert,
Ja,
ne?
na, weil ich gehe ja auch samstags arbeiten und dadurch habe ich nicht so diesen typischen Wochenrhythmus
Aber
irgendwie wie
Sonntag ist
andere.
frei.
Ja, aber ich habe ja auch so einen freien Tag nochmal in der Woche, weißt du?
Ach so,
Und deswegen komme ich immer voll durcheinander. Naja, gut, dass es den Podcast gibt, also auch für euch. So, ihr wisst immer, welcher Tag ist, wenn Podcast online kommt. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, Buchmesse. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, und ich mich erst.
Hoffentlich sehen wir uns dann auch noch und sind nicht total verfeindet, weil wir gemerkt haben, 3 Tage zusammen, das halten wir auch nicht aus.
Ich glaube nicht.
Ich
Und wenn
glaube
doch,
auch
erzählen wir
nicht.
trotzdem davon.
Ich habe einfach Angst, dass wir die ganze Zeit durchreden,
Ach,
ne?
wird schon
Wie beim
werden.
letzten Mal.
Also schaltet gern nächstes Mal wieder rein. Es wird ganz toll. Und habt ein schönes Wochenende.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. So scheiße.
Sehr überschwänglich.
Wenn du mal versuchst, einen anderen Ton reinzukriegen, passiert das.
Hallo! Und damit sind wir auch bei meinem letzten Buch angelangt. Ich hoffe, ihr hört das nicht, mein Magen knurrt die ganze Zeit. Es ist Mittagszeit. Ich habe ihn doch gerade beendet, verdammt!
Fang
Warum
nochmal neu
bimmelt
an.
der? Aha.
Magenknurren, Foto, Handy bimmeln.